Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich hatte jetzt schon länger keine Folge gemacht. Dann saß ich gerade so hier und dachte, ja, vielleicht könnte ich noch mal eine machen. Und zwar zum Thema: Ich habe jetzt einen neuen Internetanschluss und wie richtet man das richtig ein? Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich bin Student und wohne in einer WG und da habe ich jetzt eben einen eigenen Internetanschluss bekommen. Und dieser Anschluss ist eigentlich relativ günstig. Ich zahle 10 € im Monat für 200 Mbits. Und dazu kriege ich dann noch eine Fritzbox gestellt, die dann nach 7 Monaten auch 3 € extra kostet. Aber genau, ich habe mich aktiv für eine Fritzbox eben entschieden. Es gäbe auch die Möglichkeit, da so einen Router von dem Anbieter eben selber zu bekommen. Aber ich finde einfach die Software oder halt die Softwarebasis von Fritzbox eben schon recht ansprechend. Natürlich gibt es dann noch mehr technische Sachen, wo man dann wirklich alles selber konfigurieren kann. Aber die Fritzbox bringt schon ziemlich viel mit und hat auch relativ viel Leistung. Ich werde auch nochmal den Namen unten in die Beschreibung packen der Fritzbox. Das ist die 6660, meine ich. Und genau, die kann eben, was ich ja schon länger so ein bisschen im Auge hatte. Also bei meinen Eltern stehen noch sehr viele Sachen. Zum Beispiel steht da auch noch ein kleiner IoT-Server zum Beispiel oder andere Services, die ich auch gerne mal erreichen würde. Und da habe ich es aktuell so, dass ich eben ein VPN betreibe. Der heißt Headscale. Ist ein, ja, eine Open Source Variante von Tailscale. Und genau, da hatte ich schon mal eine Folge zu gemacht, verlinke ich auch nochmal unten. Das klappt auch soweit super. Allerdings ist das ein bisschen schwierig mit dem Synology, das da wirklich drauf laufen zu lassen. Da gibt es eine extra App für, deswegen habe ich das auch genommen. Aber so ganz reibungslos funktioniert das nicht. Und seit einer geraumen Zeit hat eben auch die App von Tailscale, die man benutzt, um sich mit seinem Headscale zu verbinden. Die APIs sind da gleich. Die hat auch mehrere Bugs, wenn man das eben über Headscale betreibt. Genau, aber sonst funktioniert das eigentlich super, wenn man das einmal ein bisschen hinterschaut hat, wie man den Bug da irgendwie behebt. Dann geht das auch auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gar nichts selber irgendwie machen will, man will keinen neuen Service für Headscale zum Beispiel aufsetzen und dann noch diesen Service maintainen, dann gibt es halt eben die Möglichkeit, out of the box von Fritzbox eben einen WireGuard-VPN zum Beispiel einzurichten oder IPsec zum Beispiel. Und das würde ich auch ganz gerne mal nutzen. Und dann dachte ich, okay, was wäre, wenn ich jetzt die Fritzbox von mir, die ich jetzt eben neu bekommen habe, dann über einen IPsec-Tunnel mit meiner Fritzbox zu Hause verbinde. Also dann bräuchte ich ja gar kein VPN mehr, weil der weiß, okay, die Subnet Mask von dem Netzwerk von zu Hause, das wird immer zu dem Router geroutet, über eben eine IPsec-Verbindung. Und das geht super easy einzurichten auf der Fritzbox. Da gibt man halt eben so ein Pre-Shared Secret ein auf beiden Seiten und dann natürlich eben eine DNS-Adresse irgendwie auch noch. Und dann verbinden die sich eben und genau können dann auch tatsächlich auch Namen austauschen. Also es gibt dann auch Namensräume, die dann fixiert werden kann. NetBIOS Name, das kann man unten so einen Haken setzen und dann wird das auch noch berücksichtigt. Und genau, sonst funktioniert es auch eigentlich recht reibungslos. IPsec ist ja auch ein relativ alter Standard, also ein guter Standard. Und das funktioniert auch ganz gut. Genau, das habe ich eben eingerichtet und dann bräuchte man halt eben kein VPN mehr auf den einzelnen Geräten, wenn man jetzt irgendwie noch ein ESP32 oder irgendwie sowas hat und dann den aber zu XY verbinden will, also zum MQTT-Server zum Beispiel, dann, und der MQTT-Server steht dann zu Hause, dann musst du nicht irgendwie schauen, ja, wie kriege ich das darüber geroutet, sondern musst du einfach den ESP eben in das WLAN hängen und schon ist es eben, kann das eben alle Geräte in dem lokalen Heimnetzwerk erreichen und eben in dem anderen. Also dass man wirklich diese beiden Netzwerk verbindet. Dazu ist wichtig, dass die unterschiedliche Subnet-Masks haben, sonst gibt es theoretisch doppelte IP-Adressen und das geht ja nicht in einem, ja, wenn man irgendwie das zwischen zwei Netzen routen will, dann weiß man ja nicht, weiß der Router ja gar nicht, wo die Pakete hin sollen. Und deswegen gibt es da die Möglichkeit, auch auf der Fritzbox einfach eine andere Subnet-Mask einzustellen. Ich hatte zu IP-Adressen auch mal eine Folge gemacht, was so eine Subnet-Mask ist. Kann ich auch unten nochmal verlinken, die ist auch recht populär. Vielleicht mache ich da nochmal ein Update zu, genau, wenn ich, also dass ich da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehe, auf die einzelnen Komponenten mal schauen. Genau, könnt ihr auch mal sagen, ob ihr da nochmal ein Update wollt. Ob ich das dann nochmal an einem konkreten Beispiel, zum Beispiel jetzt an meinem aktuellen Situation irgendwie erkläre. Und genau, das hat super funktioniert. Dann habe ich es noch gemacht, dass ich eben auf zwei, also auf beiden Fritzboxes ein VPN eingerichtet habe. Und das hat einfach den Sinn, wenn jetzt zum Beispiel die, also theoretisch ein Router oder sowas die VPN-Verbindung aufgibt. Das hatte ich jetzt tatsächlich schon mal, dass einfach die Verbindung nicht aufgebaut werden konnte zu einer Fritzbox über WireGuard. Da kann ich mich immer noch zu anderen Fritzbox verbinden, die halt eben hier nicht in München steht. Und dann von dort aus die, ja, die Fritzbox hier in München trotzdem erreichen über den IPsec-Tunnel. Genau, der sollte natürlich dann auch hoffentlich dann aufgebaut sein. Da gibt es auch eine Option, dass man den, dass man diese IPsec, dass man den Tunnel eben aufrecht erhält. Das ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich rechenkapazitätsbindender und dadurch auch stromintensiver ein bisschen, aber dadurch geht die Verbindung etwas schneller, weil die ja natürlich dann ja, direkt aufgebaut ist. Dann ist der erste Ping deutlich schneller, als wenn die dann erst etabliert werden muss, sobald da eben eine Anfrage in das andere Netzwerk kommt. Genau, und ja, wie gesagt, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich habe das jetzt auf verschiedenen Geräten eingerichtet. Und genau, was bei Fritzbox ist immer auch noch sehr spannend ist, dass die eben auch so ein Gast-WLAN haben. Das war mir halt dann auch sehr wichtig, weil wenn ich jetzt irgendjemanden einfach so mein WLAN-Passwort gebe, dann ist er ja nicht nur in meinem WLAN, sondern in dem von meinen Eltern dann eben auch. Und in den, also kann eigentlich alle Services und sowas sehen, was ich halt eben vermeiden will, wenn ich das, also dass ich das halt einfach abkapsel. Und da bietet sich halt eben so ein Gast-Wi-Fi eben an. Und da kann man dann verschiedene Sachen noch konfigurieren. Vielleicht kennt man das auch von zum Beispiel der Deutschen Bahn oder von ja, Cafés oder sowas, dass man auf so eine Seite kommt und dann erstmal so das abcheckt, also dass man darauf weitergeleitet wird und dann eben dort auf Bestätigen, okay oder irgendwie was drückt, um die AGBs zu akzeptieren oder sowas. Das geht zum Beispiel auch, braucht man wahrscheinlich nicht immer, aber ich fand es jetzt ganz sinnvoll. Hat vielleicht noch einen ganz kleinen Security-Aspekt, dass wenn irgendwie sich ein Gerät einloggt über WireGuard, keine Ahnung, ESP oder sowas, irgendwie automatisiert, das Passwort zum Beispiel brute-forced oder sowas, dann ist das nicht automatisch mit dem Internet verbunden, sondern müsste halt theoretisch noch auf diese Seite gehen und da eben irgendwie einen Request hinschicken. Und natürlich für Fritzbox ist es standardisiert. Aber das kann nicht jedes Gerät auf Anhieb eben herausfinden. Und deswegen so einen kleinen Stolperstein vielleicht, so würde ich das vielleicht bezeichnen. Und man kann noch eine lustige Message hinterlassen. Ich habe da mit ChatGPT einfach so eine kleine Botschaft da generieren lassen. Und ja, ist glaube ich ein kleiner Gag, wenn sich dann jemand da ins WLAN einloggt. Bisher hat es noch niemand gemacht. Mal schauen, ob ich dann mal Besuch bekomme und dann kann ich das mal ausprobieren. Was ich sonst gemacht habe, ist, mein Haupt-WLAN habe ich versteckt. Das ist ja nicht wirklich, dass man das gar nicht mehr irgendwie aufrufen kann oder sowas. Das wird halt gesendet und dann, also die Wellen breiten sich aus und dann wird halt mitgeschickt, ja, dieses WLAN ist versteckt. So. Und jetzt habe ich auch schon mal ein Repo gemacht, das kann ich auch unten verlinken. Wi-Fi-Scanner heißt das. Und da kann man eben auch diese versteckten WLANs mit auffangen und halt eben dokumentieren. Das ist wirklich nur eine Empfehlung ans Gerät, bitte zeigt dieses WLAN nicht an. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn halt irgendwie jemand mit dem Handy darum geht und dann irgendwie den Namen sieht und darüber dann irgendwelche Schlüsse ziehen kann oder irgendwie sowas. Und damit sich da auch niemand irgendwie versucht einzuloggen oder sowas, kann man das einfach von vornherein eben unsichtbar machen für den normalen Endnutzer. Wie gesagt, für den Hacker irgendwie, der einen richtig hacken will oder sowas, ist das jetzt nicht so eine große Hürde, ist auch eher so ein Stolperstein. Aber genau, bringt vielleicht einfach ein bisschen auch Ordnung in dieses ganze, in die ganze WLAN-Liste, wenn da einfach der Name, wo man sich halt einfach nicht einwählen soll, eben da, dort nicht erscheint. Und genau, könnte man auch eigentlich bei vielen anderen machen. Also bei Fritzboxes würde ich das generell machen, wenn du halt irgendwie nur so zwei Geräte hast, die du eh da reinhängst und die sind halt immer damit verbunden. Warum solltest du das dann noch allen möglichen anderen WLANs oder halt Geräten irgendwie dann zeigen, normalen Geräten zeigen? Ja. Genau, deswegen kann man das auch einfach deaktivieren. Und genau, sonst bin ich da eigentlich relativ zufrieden mit. Genau, also WireGuard ist ein klassischer VPN, habe ich glaube ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, kann ich auch nochmal verlinken. Gibt es einiges zu verlinken unten. Genau, und dann kann man einfach über das Web-Interface kann man dann halt eben also muss man erstmal dem Systemnutzer die Berechtigung geben, ein VPN ja, einzurichten für den. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man unter Internet-Freigaben sieht man dann die Möglichkeit, eben so ein WireGuard-VPN einzurichten. Und dann ist es wirklich so, man hatte eben die App, dann scannt man den QR-Code, wenn man das eben einrichtet. Und dann kann es eigentlich schon direkt losgehen. Und genau, sonst für den Rechner, da gibt es das ja, also kann man das nicht immer scannen. Ich habe jetzt ein neues Ubuntu mal aufgesetzt auf meinem Rechner. Könnte ich auch nochmal eine Folge zu machen. Gibt es einige Projekte jetzt, die in den Semesterferien vielleicht auch noch erwähnenswert wären in noch ein paar weiteren Folgen. Mal schauen. Und auf einem Rechner ist es halt nicht so, dass der einfach irgendwie das scannen kann vielleicht und da gibt es dann auch die Möglichkeit, sich die Datei zu downloaden und in Ubuntu ist das ziemlich einfach. Dann geht man eben auf Netzwerkeinstellungen, dann gibt es da einen Punkt VPN und wenn man da auf ein Plus drückt, dann kann man das auch auswählen, aus Datei importieren und dann wählt man eben die Datei an, die man eben gerade runtergeladen hat. Das ist meistens irgendwie Name WG, also für WireGuard, Unterstrich, config.conf oder so. Und wenn man die dann auswählt, dann erkennt er auch direkt, das ist eine WireGuard-Verbindung, richtet die ein und dann kann man die eigentlich über den Reiter direkt auch aktivieren. Und genau, dann ist das eine klassische Verbindung. Und genau, was ich noch sonst noch gemacht habe, ist mir ein ja, dünn DNS eingerichtet. Ist auch nichts Großes bei meinem Anbieter. Wo ich auch meine ganzen Hosting-Sachen und sowas habe. Vielleicht mache ich zudem auch nochmal Folge. Gibt es auch ein kleines Affiliate-Programm. Keine Ahnung, wenn da jemand gerade nochmal sucht nach einem Internet-Provider, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, vielleicht mache ich da nochmal eine separate Folge zu. Genau. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, beliebig viele dünne DNS-Einträge eben einzurichten. Das läuft dann über eine Subdomain von einer Domain, die man da eben rumliegen hat. Und genau, dann kann man da einfach einen netten Namen auswählen und dann wird ein Link generiert dazu mit ja, so einem kryptischen ja, Verzeichnis eben hinten dran und das wird dann eben genutzt, um so ein quasi Passwort darzustellen und dann kann man das sehr einfach auch bei Internetfreigaben und dann den DNS eintragen und dann wird die Fritzbox da immer einen kleinen Ping hinsenden, weiß nicht wie oft alle Stunden oder sowas und da eben die IP-Adresse ja aktuell halten, weil die meisten Anschlüsse haben ja so eine dynamische IP, das hat auch Sicherheitsgründe Gründe, wenn man jetzt eine Website aufruft oder sowas, dann wird halt die IP immer mitgeloggt. Wenn man jetzt eine statische IPv4 hätte, dann könnte man einen immer direkt tracken und über so eine dynamische IP ist das nicht möglich, weil das immer wieder wechselt und natürlich der Anbieter, weiß, also der ISP, Internet Service Provider, kennt natürlich dann immer noch die IPs, wann die sich ändern und sowas. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Genau, einfach um kriminelle Aktivitäten irgendwie ein bisschen zu verstecken. Und deswegen gibt es halt die Möglichkeit, das über so eine Namensauflösung zu machen. Und das geht dann bei dem Anbieter generell relativ schnell. Also so in, weiß ich nicht, 5 oder 10 Minuten ist dann der DNS-Record dann auch eingetragen und man kann ihn darüber dann erreichen. Genau, ich denke, das war soweit alles über dieses kleine Update. Ich hoffe, vielleicht inspiriert euch das auch, sowas vielleicht selber zu machen, oder ihr denkt, ja, da, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn ich jetzt auch eine ähnliche Situation habe. Genau, und sonst könnt ihr auch mal, mir auch gerne schreiben auf meinem Matrix-Server, der jetzt relativ neu dieses Jahr gestartet ist. Da sind auch schon einige gejoint, finde ich sehr cool. Oder auch per Mail über podcast@novim.info. Da erreicht ihr mich auch ziemlich gut. Genau, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.